Ich darf euch halt wieder aus Gottes Wort weitergeben und freue mich über jeden, der Freude hat, das auch auf Gottes Wort zu hören. Ihr dürft mit mir Markus 6 aufschlagen. Markus Kapitel 6, die Verse 7 bis 13 heute. Und ich möchte sie zu Beginn jetzt einmal vorlesen. Markus 6, 7 bis 13. Und er rief die 12 zu sich und begann, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg mitnehmen, als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Ja, das die Verse, die wir heute zusammen anschauen wollen. Hier rücken die Jünger wieder in den Fokus. In Kapitel 3 hatten wir ja gelesen, wie sie zu den 12 Aposteln eben auserkoren wurden. Und zwar stand dort schon, dass genau das hier das Ziel war. In Markus 3, Vers 14 lesen wir, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und obwohl das dort schon von ihm so offen kommuniziert wurde, dauerte es jetzt doch einige Kapitel und Abschnitte und für sie damals Monate, bis es auch wirklich soweit war. In den vergangenen Geschichten waren die Jünger immer irgendwo da, wird immer irgendwo erwähnt, dass sie zusammen unterwegs waren, aber meistens hatten sie nur eine Statistenrolle. Sie sollten also erstmal lernen, indem sie einfach dabei sind, und einfach durchs Zuschauen lernen von Jesus und nun werden sie von ihm quasi ins erste Praktikum geschickt, wo sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln sollen für den zukünftigen Dienst. Diese Reise, auf die Jesus die 12 hier losschickt, die wird einige Wochen dauern. Also sie werden jetzt, obwohl sie jetzt eine ganze Weile sehr behütet waren, werden sie jetzt doch ganz schön ins kalte Wasser geworfen. Aber sie durften eben viel lernen und bekommen jetzt aber auch noch einige Anweisungen vom Herrn mit auf dem Weg. In Wahrheit muss diese Rede weitaus länger gewesen sein. Matthäus berichtet uns auch viel mehr. Aber Markus greift uns nur ein paar Dinge heraus, die er ihnen gesagt hat. Ein paar Lektionen für diese Reise. Und aus diesen Lektionen wollen auch wir heute lernen. Allerdings ist es nicht so einfach, aus diesen Lektionen zu lernen. Und man sollte hier doch Vorsicht und Bedachtheit walten lassen. Ein kleines Beispiel dafür, was sonst passieren kann, möchte ich euch gern jetzt noch weitergeben. Und zwar habe ich das aus einer Kurzbiografie von Benedikt Peters, den ja doch die meisten kennen sollten. Und der, also da gibt es so ein Buch von Wolfgang Bühne herausgegeben, das ist evangelistisch, das heißt die Fessel der Freien. Und dort erzählen eben verschiedene Leute ihr Bekehrungszeugnis und so eben auch Benedikt Peters. Und Benedikt Peters wurde in Pakistan Christ und er erzählte jetzt eine kurze Begebenheit, die mit diesem Text zu tun hat. Er war damals unterwegs mit einem anderen Freund und sie waren da noch nicht so lange im Glauben und hatten noch nicht so viel gelernt. aber hatten Eifer für den Herrn und so hatten sie die Gewohnheit, jeden Morgen früh aufzustehen und gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und zwar so, dass sie die Bibel irgendwo gegriffen haben, aufgemacht haben und das, was sie gelesen haben, als Gottes Wort für sie an diesem Tag zu betrachten. Und an einem solchen Tag landeten sie eben bei Matthäus 10, der Parallelstelle zu unserem Abschnitt. Und dann schreibt er eben Folgendes. Eines Morgens schlugen wir Matthäus 10 auf, wo Jesus seine Jünger aussendet und ihnen in Vers 9 sagt, verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel. Also kein Geld besitzen. Keine Tasche auf den Weg, noch zwei Leibröcke, noch Sandalen, noch einen Stab. Also nur ein Gewand und barfuß. Unsere Reaktion darauf war folgende. Wir nahmen unsere Schuhe und warfen sie weg, weil wir Gott gehorchen wollten. Mit der Kleidung hatten wir keine Probleme, weil wir nur noch das besaßen, was wir auf dem Leib trugen. Ich hatte nur eine einzige Sorge, der Besitz von etwa 100 Dollar in Reiseschecks. Wir grübelten, was wir mit dem Geld machen sollten. Schließlich kam uns der Gedanke, dass wir diese Schecks in pakistanische Rupien wechseln wollten, um diese Rupien dann in Karachi an die vielen Bettler zu verteilen. Interessanterweise geht die Geschichte noch so weiter, dass ihnen in der nächsten Nacht, meine ich, dieses Geld sogar noch geklaut wird und sie dann am nächsten Morgen dem Herrn danken, dass er sie von dieser Last befreit hat. Allerdings schreibt auch er selber kurz darauf, rückblickend kann ich nur sagen, dass Gott mit unserem Unverstand und unserer Unwissenheit große Geduld hatte und uns wunderbar versorgt hatte. Also er selbst zieht natürlich heute den Schluss, dass das nicht richtig war, so auf diesen Text zu reagieren. Dieser Text will eben, Jesus will nicht, dass jeder seiner Nachfolger nur noch das hat, was er auf dem Leib trägt. Ja, aber was dann? Warum sagt er das dann damals zu seinen Jüngern? An diesem Text können wir eben deutlich sehen, dass wir eben nicht alles, was in der Bibel steht, einfach eins zu eins auf uns übertragen dürfen, sondern wir müssen erstmal den Text verstehen, im Kontext verstehen, um dann eben Schlüsse zu ziehen, was darauf sich jetzt auf uns bezieht. Und dieser Text ist eine sehr schöne Übung dafür. Ja? Hier steht sehr viel, was wir absolut nicht direkt auf uns beziehen sollten. Und dennoch gibt es sehr wichtige und wertvolle Prinzipien, die wir auch aus diesem Text für unser persönliches Leben lernen können. Und das wollen wir eben jetzt gemeinsam tun, indem wir 6 Prinzipien aus diesen Versen ableiten für unser eigenes Leben. Vorab muss ich mich natürlich fragen, okay, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, es ging an die 12, ja, muss ich mich fragen, inwiefern kann ich mich eigentlich mit den 12 Jüngern identifizieren? Ich bin doch gar kein Apostel, ich bin nicht mit Jesus direkt unterwegs. Wie kann ich mich mit ihnen identifizieren? Und ja, die Gemeinsamkeit ist natürlich folgende. Jeder, der sich Christ nennt, ist ein Jünger des Herrn. Nicht im Sinne eines Apostels, aber ein Jünger. Und ein Jünger ist jemand, der von Jesus lernen will, der werden will wie er und der ihm dient. Und er hat eben, damals hat er die Jünger ausgesandt, dass sie den Juden in Galiläa das Evangelium, soweit es bis dahin offenbart war, verkündigen sollten. Aber auch uns hat er doch diesen Auftrag gegeben, dieses Evangelium jetzt in die ganze Welt zu tragen und die Welt zu Jüngern zu machen, nicht wahr? Und deshalb ist natürlich vorab erstmal die Frage an dich, wenn du etwas aus diesem Text mitnehmen möchtest, dann ist zuerst mal die Frage, willst du Jesus dienen und werden wie er? Wenn nicht, dann ist die Frage, bist du dann eigentlich ein Christ? Aber wenn ja, dann hast du Wertvolles in diesem Text auch für dich. Schauen wir nun hinein. Also er ruft die 12 zu sich und versteckte Anweisung ist, dass er sie immer zu zweit losschickt. Also diese 12 Männer schickte er in 6 Zweierteams hinaus. Ja. Also war natürlich die Anweisung, ihr sollt zu zweit losziehen. Ihr sollt Teams bilden. Ihr sollt nicht alleine losziehen. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Ja, zum einen kann man sich da auch gegenseitig natürlich Mut zusprechen, beistehen, unterstützen. Und so eine wochenlange Reise ist zu zweit natürlich auch weitaus angenehmer als allein. Aber es hat eben auch damit zu tun, das ist ein Prinzip, das sich schon durch die ganze Bibel zieht, dass immer ein Zeugnis erst dann gültig ist, wenn es von mindestens zwei Leuten bestätigt wird. Und so haben die zwei auch füreinander eine Bestätigungs- und Kontrollfunktion. Ja? Der eine kann den anderen bestätigen oder eben auch korrigieren. Wir sehen auch, dass Jesus dieses Prinzip beibehalten hat. Immer wenn er irgendwelche Sonderaufträge hat, dann schickt er die Jünger zu zweit los. Ja, man kann zum Beispiel denken, als er zwei Jünger losschickt, um den Obersaal für das letzte Abendmahl vorzubereiten oder um den Esel zu holen, auf dem er in Jerusalem einreitet, immer zwei. Und auch in der Apostelgeschichte sehen wir in der Regel Zweierteams. Ja, was heißt das für uns? Dürfen wir auch nur noch zu zweit aus dem Haus? Natürlich nicht. Aber wir lernen natürlich das Prinzip daraus, dass dem Herrn nachfolgen eine Teamangelegenheit ist. Ja? Sei ein Teamplayer, das lernen wir daraus. Wer dem Herrn dienen will, muss ein Teamplayer sein. Das erste Prinzip. Dann lesen wir weiter. Und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Also nun keine Anweisung, sondern er gibt ihnen etwas mit, um diesen Dienst auch tun zu können. Vollmacht über die unreinen Geister, also die Fähigkeit, Dämonen gebieten zu können, dass sie einen Menschen verlassen. Dazu kommt, das sagen uns Lukas und Matthäus, dass sie auch die Macht bekamen, Kranke zu heilen und in Matthäus steht sogar Tote aufzuwecken. Wir wissen nicht, ob das jemals passiert ist, aber er sagt, dass sie auch diese Vollmacht bekommen. Wir erfahren natürlich allgemein eigentlich nichts, wie diese Reise ablief, sondern nur von der Vorbereitung. Also, sie bekommen Vollmacht, Wunder zu tun. Markus greift wahrscheinlich deshalb die Vollmacht über die bösen Geister heraus, weil das doch damals ein besonderes Zeichen war. Ja? Es war eine Sache, jemanden heilen zu können, aber Geister und Dämonen vertreiben zu können, das zeigte wirklich, dass er Macht über die Finsternis hat. Macht über, ja, also da war ja eine Gegenmacht. Und wenn ich die vertreiben kann, dann heißt das, ich habe größere Macht als diese Macht der Finsternis. Das war wirklich ein großes Zeichen. Und natürlich waren diese Wunder auch eben in erster Linie dafür da. Natürlich war es auch ein Zeichen der Güte Gottes. Ja? Er hat sich als, aber eben, oder ich sage es andersrum, es war zuerst ein Zeichen der Bestätigung. Ja? Sie konnten diese Wunder tun und das war eine Bestätigung für die Botschaft. Die Botschaft, dass Jesus wirklich der angekündigte Messias ist, dass das Reich Gottes nahe ist und dass der hineinkommen will, Buße tun und an Jesus glauben soll. Es war eine Bestätigung und gleichzeitig auch ein Zeichen der Güte Gottes, weil er sich eben dieses Zeichen herausgesucht hat. Er hätte ja auch ein Erdbeben tun können oder so, oder ein anderes Wunder. Aber nein, er hat sich als Wunder herausgesucht, Menschen Gutes zu tun, Menschen zu heilen. Er gab ihnen Bestätigung mit auf den Weg. Er gab ihnen alles, was sie brauchten, um diesen Dienst zu tun. Predigen, das konnten sie lernen von ihm, weil sie das ja täglich gehört haben. Und jetzt gab er ihnen auch noch die gleiche Vollmacht, die er hatte. So, stellen wir hier wieder die Frage, was kann ich daraus jetzt für mich lernen? Bekomme ich vielleicht auch diese Vollmacht? Kann ich die irgendwie bekommen? Nun, ihr wisst, dass ich diese Frage mit Nein beantworte. Nein, ja, ich glaube, Gott kann auch heute Wunder tun. Nein, ich glaube nicht, dass Gott einem Menschen die Fähigkeit gibt, selbst darüber zu verfügen, wo er Wunder tut. Wir können beten und Gott kann und wird auch immer wieder Gebet erhören. Natürlich sind Wunder nicht die Regel, sonst wären es keine Wunder. Aber er kann auch heute Wunder tun. Aber er gibt keinem Menschen diese Vollmacht, Wunder zu tun. Und natürlich, und das habe ich mir auch einfach in der Vorbereitung, man denkt drüber nach und man fragt sich vielleicht schon mal irgendwo, warum denn eigentlich? Ja? Ich meine, ich habe doch auch eine Botschaft und die sollte doch auch bestätigt werden, oder? Wäre das nicht ein starkes Argument für das Evangelium, wenn auch ich heute rumlaufen könnte und Menschen überall von ihren Krankheiten befreien könnte? Also ich glaube, dann wären weit mehr Leute hier zum Zuhören, als jetzt hier sitzen, oder? Was meint ihr? Warum? Warum habe ich nicht diese Vollmacht? Und die Antwort hierauf finden wir in 1. Korinther 1. Das möchte ich aufschlagen. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Erster Korinther 1, Abvers 22. Dort steht nämlich, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn wir uns das Ergebnis anschauen von dieser Tour der Jünger und auch von Jesus, das war damals so nebenbei schon die dritte Tour von Jesus durch Galiläa. Also er zog alleine los, als die Jünger in Teams los sind. Und das war schon das dritte Mal. Also sie müssen wirklich sehr viele Menschen da noch erreicht haben. Aber was war das Endergebnis? Das Endergebnis war, dass Jesus gekreuzigt wurde und nach seinem Tod 120 Gläubige übrig blieben. Von Tausenden, ja, die erreicht wurden, die ihn gehört haben, ja, die geheilt wurden, die Wunder gesehen und erlebt haben. Es brachte nicht diesen Effekt, dass alle umkehrten. Und dementsprechend ist das Programm in dieser Zeit einfach ein anderes. Und zwar folgendes, dass einfache Menschen, ja, Menschen, die in den Augen der Welt gar nichts Besonderes darstellen, die keine Superkräfte haben, die nicht dieses Leben am allerbesten im Griff haben, nicht die, die aus irgendeinem Grund als die Allertollsten herausstechen, sondern normale Menschen und wie es hier heißt, oftmals die Törichten unter den Menschen, dass die losgehen und eine Botschaft verkündigen, die für die Weisen und die Wissenschaftler wie eine Dummheit klingt, und für die Religiösen letztlich eine Frechheit darstellt. Und diese Botschaft soll verkündigt werden. Und diese Botschaft will Gott gebrauchen und an einzelnen Herzen bewirken, dass sie Licht bekommen und dass sie sehen, dass diese scheinbar so dumme Botschaft tatsächlich die Wahrheit ist. Das ist Gottes Plan für diese Zeit. Und interessanterweise, als ich in der Vorbereitung war, das war also in der vergangenen Woche und habe auch darüber nachgedacht. Und ich hatte an dem Tag noch was anderes vor. Ich hatte nämlich noch einen Stoßkalender und die müssen ja weg. Und wollte die eigentlich noch verteilen, aber hatte in dem Moment eigentlich gar keine Motivation dazu. Anderes im Kopf, andere Aufgaben. Ach, soll ich das jetzt wirklich noch machen? Und dann waren es gerade diese Gedanken, die mich auch da dann bewegt haben, hey, indem ich mich befragt habe, ja, kann es wirklich sein, dass durch so einen törichten Kalender, ja, kann es wirklich sein, dass jetzt nur weil ich in der Stadt rumlaufe und irgendjemand fragt, hallo, kann ich Ihnen einen Kalender geben? Ja, danke, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kann das wirklich reichen, dass eine Person vom Tod zum Leben durchdringt? So ein törichter Kalender, ein stammelndes Wort oder ein dummes Traktat? Ja, genau das kann reichen. Genau das will Gott gebrauchen. Das schwache Zeugnis von schwachen Menschen, da will er seine Kraft drauflegen. Das ist Gottes Programm in dieser jetzigen Zeit. Dadurch will er retten. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wie findet ihr das, dass das so ist? Hättet ihr es gern anders? Doch lieber Kräfte oder Dinge vorzuweisen, Macht, etwas darzustellen. Ich finde es interessant, Jesus kommt auch einmal auf diesen Punkt zu sprechen, in Matthäus 11. Und er findet diese Idee von Gott super, um das mal so salopp auszudrücken. Denn in Matthäus 11 betet der Herr, Matthäus 11, 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Ich find's gut. Warum? Weil es die stolzen Menschen, die sich bis jetzt gegen dich auflehnen, demütigt. Entweder indem sie jetzt hier in dieser Zeit sich von so dahergelaufenen wie uns was sagen lassen müssen, von dieser Botschaft glauben müssen, mit der sie in der Welt absolut keinen Ruhm ernten werden, oder indem sie einmal im Gericht stehen werden und sie, die scheinbar dieses Leben so sehr im Griff hatten, werden als die Törichten dastehen und die, die vielleicht oftmals weitaus schlechter durch diese Erdentage gegangen sind, irdisch gesehen, von ihnen werden viele in das Reich Gottes eingehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch Gottes Gnade und durch diese scheinbar so törichte Botschaft. Was heißt das also für uns? Nein, wir bekommen keine Wunderkräfte, aber ja, wir haben trotzdem alles, was wir brauchen, um diesen Dienst zu tun. Wir haben diese Botschaft, wir haben den Heiligen Geist und wir haben die Möglichkeit zu beten. Und dadurch kann dieser Dienst auch heute getan werden. So, die Jünger sind eingeteilt, sie sind befähigt. Und nun kommen noch drei besondere Anweisungen, die vielleicht auf den ersten Blick auch merkwürdig erscheinen, aber die inhaltlich sehr wertvoll sind. Und der erste davon ist folgender. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Also, sie gehen ganz schön beschränkt in dieses Abenteuer. Und es ist ja so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich jemandem raten würde, oder? Eigentlich sagt man, bereit dich gut vor. Und er sagt, bereit dich bloß nicht vor. Bevor wir uns aber inhaltlich dem widmen, müssen wir uns hier erst noch einer anderen Frage stellen. Denn diese Stelle ist eine der Stellen in den Evangelien, in der es am schwierigsten ist, die verschiedenen Evangelien miteinander zu harmonieren. Es gibt immer wieder solche Stellen. Ja, Gott leistet sich das. Und natürlich gibt es da aber auch viele Männer, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Der Punkt ist folgender. Markus nennt einige Dinge, die verboten sind, aber erlaubt explizit zwei Dinge, einen Stab und Schuhe. Und bei Lukas ist der Stab unter den verbotenen Dingen und bei Matthäus sogar Stab und Schuhe. Deshalb hat Benedikt Peters mit seinem Freund die Schuhe weggeworfen. Wären sie zu Markus gekommen, hätten sie die behalten. Aber was machen wir damit? Es geht hier um Gottes Wort, das kann nicht sein. Wie kann es sein, dass hier dieser Unterschied ist? Und Menschen, die sich mit der Ursprache auskennen, sind zu folgendem Schluss gekommen, dass es so gewesen sein muss. Es war natürlich, wie gesagt, ein längeres Gespräch und nicht nur diese so ein paar Sätze und geht. Und dass er ihnen im Grunde gesagt hat, dass sie eben kein Proviant und kein Geld mitnehmen sollten, Und dass sie jetzt eben nicht losgehen und neue Schuhe und einen neuen Stab besorgen sollten, Nicht sagen, oh, meine abgelaufenen Schuhe, die werfe ich jetzt noch weg, ich besorge mir noch ein neues Paar. Oder meinen abgegriffenen Wanderstock, das war damals völlig normal, nur mit Stab wandern zu gehen. Ich eben auch einfach eine weitere Form von, ich bereite mich jetzt nicht extra vor. Ich tue jetzt nicht mein Equipment erneuern oder mir sogar Ersatz noch beschaffen für unterwegs, sondern ich gehe so, wie ich jetzt bin, mit den Schuhen, die ich jetzt habe und den Stab, den ich jetzt habe. Auch keine Extrakleidung, weder um sie übereinander zu ziehen, falls es mal kalt wird und ich keinen Unterschlupf finde, noch um es wechseln zu können. Und das wird dadurch abgeleitet, dass hier teilweise unterschiedliche Wörter verwendet werden in den unterschiedlichen Evangelien. Und so wird eben gedeutet, dass in den anderen der Fokus darauf liegt, dass sie sich nichts besorgen sollen und dass hier der Fokus darauf liegt, was sie von dem, was sie schon haben, mitnehmen dürfen und was nicht. Ja. Sie sollten ja sogar das Geld, das sie im Gürtel haben, nicht mitnehmen. Und interessanterweise heißt das ja nicht nur Geld, sondern Kupfer, also wie Centstücke, Münzgeld, so das Kleingeld, nicht mal das. Genau, so viel zu der Frage nach der Harmonisierung der Evangelien. Aber jetzt inhaltlich, ja. Okay, jetzt haben wir geklärt, was er genau sagen wollte. Und trotzdem ist es noch ein eher seltsamer Rat, oder? Ja, nehmt nichts mit. Gar kein Proviant, nichts. Ja, nichts, was euch irgendwie Sicherheit geben würde auf dieser Reise. Und interessanterweise sagt uns Jesus an zwei Stellen, warum er das so gemacht hat. Die eine ist die Parallelstelle in Matthäus 10. Die schlage ich auf. Matthäus 10, Vers 10. Wie gesagt, die Parallele. Dort sagt er, keine Tasche auf den Weg, auch nicht zwei Hemden, weder Schuhe noch Stab, denn, Begründung, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist die erste Begründung. Das ist ein Prinzip, das sich sehr viel durch die Bibel zieht. Grundsätzlich, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der eben im Verkündigungsdienst steht, so wie die damals, tut damit eine Arbeit. Und deshalb darf er verpflegt werden. Ja? Er verbietet ihnen davor, Bezahlung entgegenzunehmen. Das durften sie nicht auf diesem Weg. Auch keine Geschenke oder sonst was, aber sie durften Verpflegung und Unterkunft annehmen. Das war somit natürlich zum einen eine Lektion für die Dorfbewohner. Ja? Sie waren damit gefordert, diesen Dienst auch zu würdigen. Aber zum anderen können wir es auch so schon verstehen, ja? Sie waren eben Arbeiter im Dienst des Herrn. Und deshalb wird der Herr seine Arbeiter auch entlohnen und versorgen. Und dieser zweite Punkt wird noch deutlicher in einer anderen Stelle, nämlich in Lukas 22. Interessanterweise erinnert Jesus in seiner Abschiedsrede die Jünger nochmal an diese Zeit, als er sie auf Verkündigungstour geschickt hat. Lukas Kapitel 22, kurz bevor sie nach Gethsemane gehen, sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 35, Lukas 22, Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Es war eben die Lektion, die sie lernen sollten. Was hat euch gemangelt? Nichts. Das heißt, er hat auch nicht einfach Asketentum von ihnen gefordert, dass sie sich einfach selbst, ja, wie das manchmal gemacht wird, dass sie eben wie Bettler leben sollen. Nein, sie wurden versorgt. Ihnen mangelte es an nichts. Und das war die Lektion, die sie lernen sollten und die sie auch mitnehmen sollten aus dieser Reise. Sie sollten also Vertrauen lernen. Sie sollten lernen, ich kann Gott vertrauen. So, was können wir daraus lernen? Was sagt das jetzt wieder an uns? Ja, wie schon gesagt, es sagt nicht zu uns, dass wir das jetzt auch genauso machen sollen. Und interessanterweise sagt das auch Jesus hier in Lukas 22. Also er erinnert sie in Vers 35 an diese Reise, sagt dann aber in Vers 36, nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, Wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Ja, also so war das damals, aber das geht jetzt nicht so weiter. Ja, damals wurdet ihr verpflegt, jetzt nehmt euren Beutel mit. Es geht jetzt anders weiter. Das ist nicht das Konzept, nach dem euer ganzes Leben laufen wird. Ja, es war eben ein Abschnitt in ihrem Leben, für den diese Vorgaben galten. Und wenn es nicht mal beständig für die Apostel galt, dann natürlich auch nicht in dieser Form für uns. Das lag natürlich damals auch daran, sie traten jetzt in eine neue Lebensphase ein. Damals waren sie, ja, wurden sie eben in vielen Dörfern angenommen. Sie taten einen, ja, auf Spenden basierenden Dienst. Ja. Jetzt, wenn sie in diese Dörfer gehen würden, sagt er, da bräuchtet ihr nicht nur einen Beutel, da bräuchtet ihr ein Schwert. Ja, weil jetzt wartet nicht nur Mangel auf euch, sondern Gefahr. Ja. Und nur für die, die sich schon mal gefragt haben, ich habe es mich auch schon oft gefragt, warum sagt er ihnen, sie sollen ein Schwert kaufen? Nun, er sagt weiter unten sogar in Vers 38, also sie sagen erst zu ihm, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter, er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und das heißt nicht genug Schwerter, sondern genug davon. Also hier wird deutlich nochmal gesagt, hey, das war nicht so wörtlich gemeint, wie ihr das jetzt verstanden habt. Und wenige Verse später wird er noch Petrus dafür zurechtweisen, dass er zum Schwert greift und dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abschlägt. Also nein, man sollte nicht wörtlich sich bewaffnen als Christ. Es sollte einfach nur zeigen, hey, es warten jetzt wirklich harte Zeiten auf euch. Genau, also es ist nicht einfach eins zu eins auf uns zu übertragen. Was ist dann auf uns zu übertragen? Nun eben auch die Lektion, die sie lernen sollten. Sie sollten lernen, auch für die Zukunft, der Herr wird mich nicht im Stich lassen. Er wird mich versorgen, er wird für mich da sein, auch wenn nichts mehr übrig ist in dieser Welt, worauf ich mein Vertrauen setzen kann. Das war ja der Grund dafür. Ich meine, kennt ihr das auch, wenn man irgendwo in einer fremden Stadt ist? Also mir geht es so, selbst wenn, solange ich mein Handy und mein Geldbeutel habe und am besten noch ein Auto, dann geht es mir gut. Ja? Weil dann habe ich alles in der Hand, um mir selbst zu helfen. Mein Handy, ich habe ein Navi, selbst wenn ich mich verlaufe, Geldbeutel, ich kann mir jederzeit irgendwo Essen kaufen, vielleicht sogar in ein Hotel gehen, Auto, ich bin flexibel. Ja? Deshalb fahre ich auch lieber mit dem Auto als mit dem Zug in fremde Städte. Aber jetzt stell dir vor, du wärst in einer fremden Stadt im Ausland, ja, setzen wir noch einen drauf, ohne Geldbeutel, ohne Handy, ohne Auto und ohne einen, den du jetzt in nächster Nähe kennst. Dann ist da nichts mehr, worauf du dein Vertrauen setzen könntest in dieser Welt. Und wenn Gott dich mal in diese Situation führt, dann wahrscheinlich, oder dann deshalb, weil du lernen sollst, auf ihn zu vertrauen. Ja? Dann bleibt wirklich nichts mehr außer beten. Und das sollten sie eben lernen. Wenn ich nichts mehr habe, worauf ich in dieser Welt mein Vertrauen setzen kann, ich kann auf Gott vertrauen. Er wird mich nicht im Stich lassen. Und das mussten sie lernen für die weitere Reise, die sie noch vor sich hatten. Nicht nur für diese kurze Reise, sondern für ihre ganze Lebensreise. Und das können eben auch, das sollen auch wir lernen. Die direkteste Parallele, ja, die uns einfällt, sind jetzt natürlich Missionare und Menschen wie Georg Müller oder dergleichen, die ja doch es relativ ähnlich gelebt haben. Nicht, dass sie keinen Geldbeutel mehr hatten, aber dass sie eben auch auf Gebet hin von Gott empfangen mussten, was sie brauchten für den täglichen Lebensunterhalt. Und auch solche haben das erlebt. Aber das ist nicht der Dienst für jeden von uns. Ja? Nicht jeder von uns soll seine normale Arbeit kündigen und sagen, ich bin jetzt spendenfinanziert. Ja, das ist nicht Gottes Plan für jeden von uns. Und, ja. Und dennoch glaube ich, dass auch das normale Leben schon genug Herausforderungen zum Vertrauen bietet, oder? Also eigentlich jedes Mal, wenn mein Leben gerade nicht so verläuft, wie ich es mir wünsche, bin ich doch gefordert, Gott zu vertrauen. Vielleicht nicht, dass ich morgen noch was zu essen habe, aber wie viele Zukunftsängste können uns plagen. Ja? Das normale Leben reicht völlig aus. wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, wenn ich durch ein Tal gehe und nicht weiß, wie ich da jemals wieder herauskommen werde, oder wenn ich vor einer Aufgabe stehe, bei der ich merke, ich bin ja eigentlich nicht gewachsen. All das sind auch Situationen, in denen wir Vertrauen brauchen und lernen sollen. Und ich hoffe, dass viele oder vielleicht jeder von euch schon mal eine Situation erlebt hat, in dem es ihm so ging und er danach erlebt hat, und ja, ich konnte auf Gott vertrauen. Dass er auch sagen konnte, wie die Jünger hinterher, ja, mir hat es eigentlich an nichts gemangelt. Oder ohne eigentlich. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann hoffe ich auch, dass du das nicht vergisst. Denn auch wir sollen aus solchen Situationen lernen, wie die Jünger, lernen, Gott zu vertrauen. Wenn du also dem Herrn dienen willst, musst du lernen, ihm zu vertrauen. Denn sonst werden wir entweder, sobald die Dinge mies laufen, ihm den Rücken zukehren und in Sünde oder Depression verfallen. Oder wenn die Dinge so laufen, wie wir es uns vorstellen und wir dennoch nicht aus dem Vertrauen auf Gott handeln, ich denke, das sind dann die Leute, die plötzlich aus einem florierenden Dienst tief in Sünde fallen. Denn ihr seht nicht, wie viel ich gebetet habe vor dieser Predigt. Und ob ich das zur Ehre Gottes tue oder eigentlich nur darstellen will, wie toll ich reden kann. Ja. Wenn wir anfangen, unseren Dienst, selbst wenn er läuft, nicht mehr im Vertrauen auf Gott zu tun, dann kann das gefährlich werden. Und deshalb ist es gut, wenn Gott uns immer wieder Situationen gibt, wo wir gefordert sind, auf ihn zu vertrauen. Das hält nahe bei ihm. Ja, wenn wir dem Herrn dienen wollen, müssen wir lernen, zu vertrauen. Das war schon das Dritte, also sei ein Teamplayer, der Herr versorgt, lerne Gott zu vertrauen. Und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Sache und zur zweiten direkten Anweisung. Nämlich sagt Jesus dann in Vers 10, und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Ja, wie schon gesagt, sie hatten nichts, sie waren auf Gastfreundschaft angewiesen. Das war auch normal damals. Also es war jetzt nichts ganz Außergewöhnliches, dass Reisende in irgendein Haus aufgenommen wurden. Und das war natürlich auch das, worauf man abgezielt hat. Denn es haben einen natürlich nur die aufgenommen, die einen auch hören wollten in der Regel. Und doch birgt auch diese Situation eine Gefahr. Ja, wenn mein Dienst als Diener Gottes angenommen wird, Verkündigungsdienst, dann birgt das die Gefahr, dass ich versucht bin, die mir entgegengebrachte Freundlichkeit auszunutzen, um mir ein schönes Leben zu machen. Ja, gibt bei mir jetzt nicht so sehr momentan, aber bei den Jüngern eben. Und eine Art, wie sie das tun konnten, wäre zum Beispiel, dass sie in ein Dorf kommen und sie werden dann von jemandem aufgenommen. Und dann sind es immer mehr Leute, die sie hören, und dann kommt irgendwann ein viel reicherer und sagt, oh, ich würde euch auch gern aufnehmen. Und dann war eben die Gefahr, dass die Jünger sagen, ja, nehme ich an, also wir packen unser Zeug und gehen zu dir, weil es da besseres Essen gibt und ein weicheres Bett. Ja, es war eben die Gefahr, dass sie, wie Paulus es einmal sagt, die Gottesfurcht als Mittel zur Bereicherung nehmen, ja, dass sie versuchen, sich ein schönes Leben dadurch zu machen. Und das hätte zwei Probleme. Erstens würde es ihre Botschaft in Verruf bringen, weil das merkt man ja. Und was ist mehr verrufen als ein Geistlicher, dem man anmerkt, dass er eigentlich nur es ihm um seinen eigenen Profit geht? Zum anderen würde es aber auch ihre Beziehung zu Gott schädigen. Ja? Weil wenn ich mich meiner fleischlichen Begierden hingebe, dann wird automatisch meine Beziehung zu Gott darunter leiden. Und vielleicht wird auch das mir der Stolperstein, der mich in Sünde fallen lässt. Und eben um vor dieser Versuchung bewahrt zu bleiben, gibt der Herr ihnen diese Anweisung, bleibt im ersten Haus. Ja. Wenn euch einer aufnimmt, egal wie arm oder reich, bleibt in diesem Haus, bis ihr zum nächsten Ort weiterzieht. Ja. Und das war eben dadurch eine Fessel für ihre Habsucht, Fleischlichkeit, wie man es nennen will. Und zum anderen natürlich auch eine Erweisung von Respekt an diese Person. Weil wenn ich natürlich sage, okay, ich gehe lieber, bei dem gefällt es mir besser, weil er reicher ist, dann habe ich natürlich dieser Person ganz besonders reingedrückt, dass sie arm ist und sie eigentlich dadurch nur beschämt. So, was können wir jetzt wieder daraus lernen? Vor allem, wenn wir keine Wanderprediger sind, was, denke ich, auf uns alle zutrifft. Nun, wir können es lediglich für uns als Ermahnung sehen, auch Bescheidenheit oder Genügsamkeit zu lernen, uns darin zu üben. Stell dir vor, du würdest einen Missionar finanziell unterstützen und würdest irgendwann mitbekommen, dass er mit deinen Spendengeldern sich eine Villa gebaut hat, zwei dicke Autos und öfter im Jahr in Urlaub geht als du. Das würde dich wahrscheinlich nicht unbedingt freuen und auch nicht unbedingt dein Vertrauen in diesen Missionar fördern. Ich will damit nicht sagen, dass wir von Missionaren erwarten dürfen, dass sie leben wie Bettler. Also auf jeden Fall dürfen wir von ihnen jetzt eigentlich nicht mehr Enthaltsamkeit verlangen, als wir uns selbst zugestehen. Aber man erwartet doch normalerweise von einem Mann, der vollzeitlich dem Herrn dient, dass seine Lebensweise in irgendeiner Form vermittelt, dass ihm die ewigen Dinge wichtiger sind als die irdischen Dinge, oder? Das würde man sich doch wünschen, dass man das irgendwie sieht. Klar, Lebensstandard ist je nach Land unterschiedlich. Wenn ein Missionar nach Afrika geht, wird er wahrscheinlich mehr Entbehrungen in Kauf nehmen müssen, als wenn er hier nach Deutschland zieht. Weil wenn er hier in einer Hundehütte lebt, dann das wäre einfach nicht verhältnismäßig. Verzeiht diesen saloppen Ausdruck. Aber nun frage dich, pflegst du einen Lebensstil, den du auch einem Missionar zugestehen würdest, oder gestehst du dir mehr Luxus zu? Oder anders gefragt, tut dein Lebensstil vermitteln, dass dir die ewigen Dinge wichtiger sind als die zeitlichen? Wie gesagt, ich will nicht sagen, wir dürfen alle uns nur noch von Wasser und Brot ernähren. Aber predigt dein Leben den Menschen, mir geht es in erster Linie um das Hier und Jetzt, oder mir geht es in erster Linie um das Ewige? Das sollten wir uns fragen, und ich denke, danach sollten wir urteilen, ja, was für einen Lebensstandard wir uns zumessen. Denn wer dem Herrn dienen will, der muss auch Bescheidenheit lernen. Denn wie damals bei den Jüngern, ist das natürlich nicht unbedingt gut für das Zeugnis, und es spricht eben auch davon, wenn der Herr Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Wenn wir also an Materialismus und Habsucht festhalten wollen, dann können wir dem Herrn nicht dienen. Der fünfte Punkt und die dritte direkte Anweisung, Vers 11. Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Also, gerade hatten wir eine Anweisung, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie positiv aufgenommen werden. Und jetzt noch eine Anweisung, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie Ablehnung erfahren. Sie sollen dann den Staub von den Füßen schütteln und weiterziehen. Ja? Sie sollen eben nicht sich unter Druck fühlen, ich muss irgendwie Anklang finden, auch in diesem Dorf, und jetzt muss ich irgendwie mich einschleimen oder vielleicht ihnen diese Botschaft irgendwie zurechtlegen, ich muss irgendwie auch in diesem Dorf predigen. Nein, sie haben die Freiheit weiterzuziehen, wenn sie abgelehnt werden. Sie sollen auch nicht in irgendeiner Form, ja, weiß jetzt nicht, ob es diese Versuchung gab, aber streiten oder Druck aufbauen. Nein, sie sollen die Ablehnung akzeptieren. Allerdings auch nicht mit eingezogenem Hals abziehen, sondern den Staub von den Füßen schütteln, das sollte quasi eine letzte Ermahnung sein. Das heißt ja hier, ihnen zum Zeugnis. Und in Lukas ist es noch etwas deutlicher. Das ist keine direkte Parallelstelle, Lukas 10. Dort sendet er nämlich 70 Jünger aus. Also in Lukas 9 werden die 12 ausgesandt und in Lukas 10 dann nochmal mehr. Davon berichtet nur Lukas. Und ihm gibt er so ziemlich die gleichen Anweisungen. Und dort führt er das etwas weiter aus. Lukas 10, Vers 11. Oder ich lese ab Vers 10. Lukas 10, ab Vers 10. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht: Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Also das war nichts, was man irgendwie so gemacht hat, also dass sie quasi gesagt haben, okay, dann gehen wir wieder, und als sie aus der Stadt draußen waren, den Staub so abschütteln, sondern sie sollten das öffentlich auf der Straße tun. Und wie auch, wie es hier steht, mit einem Zeugnis verbunden. Erstens, also wir schütteln es gegen euch aus, und zweitens, aber ihr sollt wissen, das Reich Gottes ist nahegekommen. Es war, was sollte diese Symbolik bedeuten? Nun, die Juden kannten das, weil sie selber das gemacht haben, also da nicht offen auf der Straße, sondern einfach, wenn sie das Land verlassen haben, sobald sie heidnisches Gebiet verlassen haben. Ja, weil die Heiden so unrein sind, dass sogar ihr Dreck so unrein ist. Und damit sagen, war es ein Zeugnis und ein Urteil auch über die Unreinheit, die sie auf sich brachten, indem sie die Botschafter des Herrn ablehnten. Ja, sie sagten damit, ihr stellt euch damit den Heiden gleich. Ihr seid genauso weit weg von Gott wie die Heiden, wenn ihr den Messias Gottes ablehnt. Also ein Urteil, ein Zeugnis, und zum anderen aber auch war es ein: Wir haben keine Verantwortung mehr. Wir haben nichts mehr mit euch zu tun, sogar euren Staub schütteln wir ab. Wir haben keine Verantwortung dafür, wie es mit euch zu Ende geht. Das sehen wir deutlicher in der Apostelgeschichte 18, Vers 6. Dort tut Paulus das. Apostelgeschichte 18, Vers 6, dort steht, also Paulus ist in Korinth, er hat wie immer erst versucht, den Juden das Evangelium nahezubringen. Und dann lesen wir in Vers 6, als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus, also so ähnlich, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Also er schüttelt die Verantwortung von sich. Ihr habt abgelehnt, ich habe keine Schuld daran, ich werde jetzt anderen Leuten predigen. Danach finden wir noch diese Ermahnung, dass es Sodom und Gomorra erträglicher gehen wird im Gericht als dieser Stadt. Wer eine Elberfelder Bibel auf dem Schoß hat, der findet das nicht. Diesen Zusatz haben wir nur in der Schlachter 2000 und in wenigen sehr alten Übersetzungen. Also eine Textvariante, wo ich jetzt davon ausgehe, dass wahrscheinlich die Elberfelder hier nicht immer, aber in dieser Stelle richtiger ist. Allerdings hat Jesus es definitiv an diesem Abend gesagt oder an diesem Tag, denn in der Parallelstelle in Matthäus steht das auch, und das ist allgemein über die Textfunde belegt. Also Jesus hat das definitiv gesagt, definitiv an diesem Tag, definitiv in diesem Zusammenhang. Natürlich auch nochmal zum einen ein Urteil über diese Städte. Sie bringen mehr Schuld auf sich als Sodom und Gomorra. Was auch nochmal zeigt, ja, was er an anderer Stelle sagt, dass wer die Botschafter des Herrn aufnimmt, ihn aufnimmt oder eben auch ihn ablehnt. Es fußt auf dem Prinzip, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Sie hatten weit mehr Licht als Sodom und Gomorra. Und natürlich aber auch eine Ermutigung für die Jünger. Es steht wirklich der Himmel hinter ihnen. Ja? Sie dürfen wissen, wenn sie abgelehnt werden, dann wird Gott abgelehnt. Was können wir jetzt aber wieder daraus lernen? Ja? Wie gesagt, wir sind keine Wanderprediger. Paulus hat es das ein oder andere Mal getan. In dieser Stelle auch wirklich als Zeugnis vor den Personen, in einer anderen Stelle einfach nur so für sich, mit dem Staub von den Füßen schütteln. Aber ich denke nicht, dass wir mal in diese Situation kommen werden, wo wir das buchstäblich tun. Was können wir also daraus lernen? Nun, ich denke nicht, dass wir jedem, der ein Traktat ablehnt, lautstark proklamieren sollten, dass es ihm schlimmer gehen wird wie Sodom und Gomorra. Ich glaube auch nicht, dass man das so pauschal dann sagen könnte. Auch nicht, dass wir jedem Freund die Freundschaft kündigen sollen, der nichts vom Evangelium wissen will. Ja, wir begegnen dieser Person ja nicht in erster Linie als Prediger, sondern als Freund. Und doch, also was wir definitiv auf uns übertragen können, ist, dass man eben auch, wenn eine Person ablehnt, dass man sagen kann, ich habe keine Verantwortung mehr über das Schicksal dieser Person. Manchmal schleppen wir das mit uns herum und klagen uns immer weiter an, oh, wenn ich noch freundlicher gewesen wäre oder wenn ich noch etwas deutlicher gesprochen hätte. Auch wenn wir Fehler machen, wenn wir jemandem das Wort weitergegeben haben, und diese Person ablehnt, dann lehnt die das nicht in erster Linie ab, weil du in diesem Moment jetzt nicht so freundlich warst, wie du hättest sein können vielleicht, sondern weil sie Jesus ablehnt. Wir brauchen diese Verantwortung nicht auf uns nehmen. Natürlich muss man sich hinterfragen, natürlich muss man Buße tun, wenn man Dinge hätte besser machen können, aber wir haben nicht die Last, ja, einer verlorenen Seele zu tragen, in diesem Fall. Wir können auch daraus lernen, dass man manchmal eine Person, um die man sich lange bemüht hat mit dem Evangelium, irgendwann hinter sich lässt. Auch das muss manchmal geschehen, wenn diese Person einfach nachhaltig zeigt, ich will nicht. Und es lehrt uns auch, was wahrscheinlich das Problem ist, womit man am häufigsten kämpft, Jesus bereitet sie darauf vor, ihr werdet Ablehnung erfahren. Und das müsst ihr ertragen. Nicht jedes Dorf wird euch aufnehmen und auch nicht jede Person wird uns heute freudig annehmen mit dem Evangelium. Aber das waren Dörfer, die wollten sie aufnehmen und dort sind Menschen, die wollen auch heute das Evangelium aufnehmen. Und um die zu finden, werden wir nicht drum herum kommen, auch viele anzusprechen, die es eben nicht wollen. Und dann gilt es nicht daran zu verzweifeln, sondern zu sagen, okay, akzeptiere ich gehe weiter. Nächste Person. Ja, Jesus sagt selbst in Matthäus 10 zu seinen Jüngern dann die Begründung, ja, sie sollen weiterziehen, denn ihr werdet eh nicht fertig werden mit den ganzen Städten Judas, bis der Herr kommt. Ja. Und viel, noch viel weniger werden wir mit allen Menschen dieser Welt, ja, alle erreicht haben, bis der Herr wiederkommt. Von daher, wir haben die Freiheit, weiterzuziehen. Und nur weil wir weiterziehen, heißt das nicht, dass die Person dann automatisch verloren ist. Ja. Das sehen wir auch aus Apostelgeschichte 18. Das ist eigentlich sehr schön. Die Juden lehnen Paulus ab. Paulus sagt, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Zwei Verse weiter in Vers 8 heißt es, Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig. Also es wurden doch genau von diesen Menschen, die Paulus quasi hinter sich gelassen hat, hat sich kurz darauf einer bekehrt. Es ist kein endgültiges Urteil über die Seele dieser Person, es ist nur eine Entscheidung, ich gehe jetzt weiter. Der Herr soll weiter mit dir tun, was ihm gefällt. Also, mit Ablehnung umgehen, Ablehnung, ja, akzeptieren. Und dann ein letztes, ein ganz kurzer Punkt. Dann heißt es in Vers 12, und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sie taten genau das, was der Herr von ihnen gefordert hatte. Und genau das sollten wir auch tun. Nicht Dämonen austreiben, aber das tun, was der Herr von uns wollte. Loslegen. Gehorchen. Das war der sechste Punkt. Und damit bin ich am Ende. Ich möchte nur noch mal die Punkte auflisten. Wer Jesus dienen will, muss ein Teamplayer sein, darf wissen, dass der Herr ihm alles für diesen Dienst gegeben hat, muss lernen, Gott zu vertrauen, muss lernen, genügsam zu sein, muss bereit sein, Ablehnung zu akzeptieren und muss loslegen. Das sind die 6 Lektionen aus diesem Text. Und ich hoffe, der Herr wird sie in unser aller Leben zum Segen gebrauchen.